Herzlich willkommen bei Gegensätze bei unserer Politdiskussion und heute ist wieder der Landtagsabgeordnete der Grünen, Hans Arsenovic, bei mir. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke für den.
Und auf der anderen Seite, wie auch schon gewohnt, Wolfgang Kießlich, Landtagsabgeordneter in Wien von der FPÖ. Danke.
Danke für die Einladung.
Ja, wir haben unsere große INSA-Umfrage veröffentlicht, jetzt schon relativ nahe bei den Nationalratswahlen und haben da die FPÖ noch immer mit 29%, die ÖVP mit 23%, die SPÖ mit 21% und die Grünen jetzt bei 8%. Ja, Herr Kießlich, ich nehme mal an, Sie freuen sich, aber wie groß ist die Gefahr, dass die ÖVP der FPÖ näher rückt? Weil was man in diesem Trend natürlich auch sieht, ist, dass die ÖVP doch dazu gewonnen hat, während die FPÖ zurzeit ein bisschen verliert.
Ja, also ich sehe das noch sehr gelassen. Wir sind auf 29. Bei den letzten Umfragen habe ich auch schon gewarnt, dass wir da hochgeschrieben werden. Wir waren da schon auf eben 31.
Es kommt Ihnen eigentlich eher, also ich finde es gar nicht so schlecht, dass sozusagen die FPÖ nicht so weit vorne ist, dass die Wähler dann auch tatsächlich
zur Wahl gehen. Ich finde es gut, dass die FPÖ-Wähler und jene, die es vielleicht vorhaben, uns zu wählen, nicht auf Nummer sicher gehen können, dass die FPÖ fix gewinnt, weil wir auf 32 oder noch höher sind. Es ist schon gut, so ein bisschen so zu sehen, das kann noch eine knappe Geschichte werden. Davon gehe ich auch aus und ich finde es gut, wenn die Umfragen für uns auch wirklich nicht zu hoch sind. Wir haben das schon länger befürchtet, dass wir da zu hoch geschrieben werden. Auch vielleicht, um viele in Sicherheit zu wiegen, was dann den anderen Parteien zugutekommen würde. Die 29%, ja, würde ich gerne nehmen. Schauen wir, dass es am Wahltag am 29. dann auch so ist. Die Angst vor der ÖVP ist trotzdem überschaubar groß anhand der Performance dieser Partei und der Spitzenkandidaten, aber auch der Leistungsbilanz der letzten 4 Jahre. Sie haben jetzt 23% in dieser Umfrage, ein Plus steht davor gegenüber der letzten. Das ist unbestritten, aber sie kommen eben auch von 19 und davor sogar 18%, das also historische Tiefstwerte für eine Kanzlerpartei, die eigentlich von 37,2% kommt, ist aber ein Zeichen, dass sie 5 Jahre nichts zu Wege gebracht haben.
Ja, die Grünen sind bei uns oder bei INSA 1% gefallen, aber sind immer so relativ stabil bei diesen 8, 9, 10%, also der Einzug in den Nationalrat scheint nicht gefährdet zu sein, aber trotzdem überragend ist das natürlich nicht.
Naja, ich meine, generell ist natürlich sind die Regierungsparteien werden mehr abgestraft, als sie es eigentlich verdient haben, weil ich bin nach wie vor überzeugt, dass die Arbeit sehr gut war, vielleicht zu wenig sichtbar. Generell zur Umfrage wollte ich sagen, es verfestigt sich schon das Bild der letzten Wochen. Also scheinbar dürften die ersten 3 Plätze relativ sich fixieren, auch die Abstände eigentlich schon sehr groß, wobei es doch jetzt noch in den letzten Tagen vielleicht Bewegung geben könnte. Also ich sehe da noch die Möglichkeit schon in der ÖVP, weil vor allem der Bundeskanzler persönlich sehr gute Werte hat.
Also es das stimmt,
könnte schon noch Verschiebungen von FPÖ zu ÖVP geben, dass manche sagen, die vielleicht früher Sebastian Kurz gewählt haben, jetzt wieder FPÖ und sagen, okay, jetzt will ich doch lieber näher mal wieder zum Kanzler. Also da könnte es sicher noch Verschiebungen geben. Auf der anderen Seite spannend für mich auch die Bi und die KPÖ, die in den letzten Wochen eigentlich kontinuierlich verloren haben. Da gibt es immer mehr Stimmen, die sagen, ist vielleicht doch eine verlorene Stimme und ich will vielleicht doch dann eine andere Partei,
die die Bierpartei interessanterweise verliert jetzt doch relativ massiv, weil es haben wir bei -2%. Das ist natürlich, wenn man von 7% kommt, ist das viel.
Und, ich glaube, die Auftritte des Spitzenkandidaten sind bei manchen eben nicht gut angekommen und manche haben gesagt, okay, ist vielleicht doch ein bisschen zu viel Spaß und ich will Ernsthaftigkeit. Deswegen interessant, wohin diese Stimmen vielleicht noch wandern. Und bei den Grünen kann ich nur eins sagen, also wir haben sicher zweistellig und ganz ehrlich gesagt, wir haben alle jetzt diesen heißen Sommer erlebt und natürlich auch am Wochenende diese Unwetter. Und ich glaube, dass dann viele dann sagen, so ganz Unrecht hatten die Grünen nicht mit dem Thema Klima. Und dass das am Schluss noch jetzt einen Boost auslöst.
Ich meine, Werner Kogler und auch die Grünen haben ja sogar eine Pressekonferenz gegeben, um zu sagen, wir werden sicher nicht mit der FPÖ in eine Regierung gehen. Das hat sie jetzt nicht über die Massen erschüttert, nehme ich einmal an.
Das hat mich nicht in Mark und Bein getroffen. Ja, das ist halt das Letzte auf gut wienerisch Ruhigling der Grüne, dass sie noch irgendwie auffallen. Zum Hans, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht ist ja noch was drinnen bei euch. Was ich teile, ist die Ansicht des Kollegen, dass in den letzten zwei Wochen wahrscheinlich noch einmal Bewegung reinkommen wird in diese ganze Wahlgeschichte, anders kann man es nicht sagen. Aber gehe nicht davon aus, dass es positiv für die ÖVP sein wird, wenn wir über die Grenze schauen. In den letzten Tagen hat es die Gespräche gegeben in Deutschland, was im Bereich der Migrationsunternehmen ist. Das hat auch bis Österreich eigentlich bis nach ganz Europa geschwappt, was die deutsche Ampelregierung, die ja eine linke Regierung darstellt. Nur
die FDP ist zumindest
die dabei. FDP, ja, das sind so wie die Neos bei uns, das sind auch nicht unbedingt eine Mitte- oder Rechtspartei. Also die besteht aus einem Grün
und liberal wäre eigentlich die Dinge.
Und jetzt gibt es dort die Verhandlungen oder Gespräche und wahrscheinlich wird es bald beschlossen. Alle Grenzen dicht, Asylstopp, Abschiebungen verstärken, so massiv wie nur geht. Und in weiterer Folge, ob es beschlossen wird, weiß man noch nicht, aber die Sozialleistungen kürzen oder sogar streichen für Asylanten. Das ist im Endeffekt genau diese Politik, die die Deutschen jetzt umsetzen, und zwar eine linke Ampel, die wir in Österreich als FPÖ seit Jahren fordern. Dafür wurden wir verteufelt, als rechtsextrem, als Nazis, als ich weiß nicht was dargestellt. Und jetzt das größte Land, die größte Republik Europas, setzt genau das um, was der Herbert Kickl seit Jahren sagen und vorschlagen. Hätten wir das schon längst umgesetzt, hätten uns viele Tote, viele Vergewaltigungen und viele Gewalttaten in Österreich erspart, an denen Menschen körperlich, aber auch psychisch noch ihr ganzes Leben lang leiden werden müssen. Also das wird nur ein Spin geben. Und das, was wir seit Jahren predigen, jetzt von den Linken in Deutschland umgesetzt wird und wahrscheinlich noch werden viele weitere Länder folgen, das wird für uns einen positiven Spin geben.
Herr Selbitsch, können Sie sich vorstellen, dass die Grünen in Österreich so einer Politik auch zustimmen würden? Weil bis jetzt hat man ja auch lustigerweise, interessanterweise in den TV-Debatten, auch die von Werner Kogler mitgeführt worden ist, das Thema Asylmigration eigentlich so gut wie nicht vorgekommen.
Also wir haben das Thema, also ich rede sehr oft über das Thema, versuche auch mit Fakten basiert zu argumentieren, was vielleicht wichtig ist und nicht nur mit Polemik, sondern dass man vor allem auch das Thema Polemik. Asyl, Migration, Zuwanderung trennt und sich wirklich jeden Bereich genau anschaut und sagt, wo braucht man was und wo nicht. Das finde ich wichtig, aber ich möchte nur einen anderen Punkt, was du jetzt gesagt hast. Es stimmt, eure Themen werden teilweise übernommen, aber ich glaube, wenn man die letzten Wochen erlebt hat, die Hitze und jetzt auch die Niederschläge und die Wetterkapriolen, dann gilt das umso mehr für Grüne, die seit Jahren über das Thema predigen und jetzt spüren wir, dass das da ist. Und eines wollte ich noch sagen, dass Grüne sich stark von Blau abgrenzen, wahrscheinlich umgekehrt Blau von Grün auch, finde ich auch nichts Schlimmes. Ich finde es das gut, dass man vor einer Wahl weiß, wenn man Blau verhindern will, muss man Grün wählen, weil das sind die Einzigen, die das wirklich ausschließen, jede der Zusammenarbeit. Und ich glaube, Blaue wollen auch nicht mit Grünen koalieren. Also so gesehen, wenn man das eine oder andere nicht will, dann wählen wir halt das eine oder andere. Und das ist ja gar nicht so schlecht, während die anderen Wischiwaschi reden und Rot-Schwarz sich nicht äußern, mit wem sie zusammenarbeiten. Finde ich das nur gut und richtig, dass man als Grüner sagt, das kommt nicht in Frage und jeder kann dann selbst sein Urteil bilden, wie man will.
Obwohl die FPÖ sagt, dass...
Wir bilden im Gegensatz zu den Grünen keine Brandmauern gegen demokratisch legitimierte Parteien. Also habe ich schon in der letzten Sendung gesagt, wir können grundsätzlich mit allen, es sollte sich halt irgendwie inhaltlich ausgehen, aber wir stellen uns nicht hin, um Aufmerksamkeit hecheln und machen Pressekonferenzen, wo wir Brandmauern ausrufen.
Für inhaltliche Zusammenarbeit
gibt es ja auch. Das unterscheidet uns, wir punkten bei den Themen. Und das genügt. Wir brauchen da nicht irgendeine Effekthascherei und von Brandmann und sonstigem sprechen. Ich denke, es ist klar, wofür die FPÖ steht. Das weiß ja jeder.
Auch bei den Grünen.
Ich finde das gut. Bei den Grünen wissen wir es auch. Bei den anderen Parteien wird es schon ein bisschen problematisch. Das ist so ein bisschen alles schwammig. Unterschiede zwischen Schwarz und Neos findet man fast gar nicht mehr. Die SPÖ schwimmt irgendwo auf der linken Welle daher unter ihrem Bundesparteiobmann Babler. Was, wie man sieht, nicht unbedingt von allen Bundesländern mitgetragen wird. Da gibt es ja schon massive Interventionen und Aufregungen. Man merkt ja die roten Maschinen ganz windet. Man sieht nirgendwo ein rotes Jackerl. Also die haben schon das Angel geworfen auf gut wienerisch. schauen wir, wie die Wahlen ausgehen und was in Wien halt ein anderes Problem ist oder für Herrn Babel das Problem ist, abgesehen davon, dass eigentlich keine Mobilisierung stattfindet. In Linz ist ihm gerade der Bürgermeister um die Ohren geflogen, der Klaus Luger, der wegen massiver Korruptionsvorwürfe, weil er bei einer Bestellung Informationen, Fragen etc. weitergegeben hat.
Bewusst gelogen hat,
auch noch zurücktreten musste. Also das ist die drittgrößte Stadt Österreichs. Mhm. In Wien, den letzten Tagen, habe ich endlich nach 5 Monaten und nicht nach 2 Monaten eine Anfragebeantwortung erhalten auf eine Anfrage vom Klubobmann Maximilian Kraus und meiner Person, wie hoch denn auch die Opernballkosten waren in den letzten Jahren des Herrn Bürgermeisters. Herausgekommen ist, bei 4 Jahren, zweimal wurde coronamäßig abgesagt, eine Summe von 106.185 Euro, die der Herr Bürgermeister für die Bewirtung irgendwelcher internationalen Gäste benötigt hat. Und da geht es nur um die Karten und um die Logen. Da geht es noch nicht großartig um Konsumation vorher, nachher etc. Und das in Zeiten massiver Teuerung, wo die Leute eh kein Geld haben, ist es ein bisschen vielleicht ein Schlag ins Gesicht gerade des kleinen Mannes oder der kleinen Frau, wenn man so viel Geld ausgibt, nur damit, dass man einen Abend irgendwo schön verbringt, in Saus und Braus. Wir machen das nicht, wenn wir auf Bälle gehen, sollen wir die Karten selber. Das ist halt
das kann man den Grünen, glaube ich, nicht verwerfen, oder?
Ich möchte jetzt wirklich keine andere.
Das sind Fakten.
Ich möchte da niemanden verteidigen, dass Repräsentanten, politische Repräsentanten, Regierungsmitglieder, Bürgermeister natürlich auch auf Bälle gehen und ausländische Gäste einladen und auch im Sinne von Windtourismus sowas herzeigen, finde ich absolut in Ordnung. Und ich finde, wir sollten uns auf das konzentrieren, dass wir erzählen, also was wir wollen.
Ich weiß nicht, ob er für den Windtourismus da wirkend tätig war.
Aber die Bilder eines Opernball gehen in die ganze Welt. Und ich finde das, wir sollten nicht auf diesem Niveau diskutieren und wir sollten aufhören mit dieser Anbotzerei und dieser Polemik. Ich glaube, das ist das, was die Leute da draußen wirklich schon wirklich satt haben.
Also ob der Herr Bürgermeister Ludwig einmal im Fernsehen zum Sehen ist auf der ganzen Welt oder nicht, glaube ich, ist keine 27.000 Euro wert.
Ja, ich glaube, das sind natürlich immer diese,
ganz anders in die Diskussion steigen. Wenn der Herr Babel nur irgendeine Rolle in dieser Republik spielen wird, wieder noch das letzte Unternehmen aus Österreich mit seinen hanebüchernen Plänen vertreiben und agiert de facto als Jobkiller.
Es ist so. Unter 32-Stunden-Woche in erster Linie.
32-Stunden-Wochen, Körperschaftssteuer erhöhen. Also der lebt ja, ich weiß nicht, irgendwo hinter dem Mond. Wir haben eine massive Arbeitslosigkeit, eine massive Teuerung und der möchte das Leben noch teurer machen. Und diese Pläne würden als Jobkiller fungieren. Was bei dem noch dazu kommt, der schwimmt ja in den Diskussionen, gefragt von der Frau Schnabel im ORF, bezüglich seiner Position zur Tabaksteuer ist jetzt. Also ich glaube, das können wir zwar aus dem FF beantworten und haben eine persönliche Meinung. Der Herr Babler steht dort und sagt, das kann er jetzt nicht beantworten, weil er hat keine Positionierung mit. Also sowas habe ich überhaupt noch nicht gehört, dass er Spitzenkandidat, Entschuldigung, ich komme raus, Bundesparteiobmann, sagt, ich habe keine Meinung dazu, weil sie haben mir nichts mitgegeben dazu.
Das müsste eigentlich ein bisschen den Grünen in die Karten spielen. Ehrlich gesagt, glaube ich, deutlich mehr als der FPÖ, weil ja die Wechselwähler zwischen Grünen und Roten
ich würde jetzt nicht auf die persönliche Ebene gehen, aber was ich schon sehe, und da gebe ich dir vollkommen recht, also es gibt keine andere Partei, die so zerstritten und zerrissen ist wie die Sozialdemokratie in Österreich. Unglaublich. Und da hat man das Gefühl, die bekämpfen sich gegenseitig. Bundesländerorganisationen, die eigentlich sich fast freuen, wenn die eigene Partei schlecht abschneiden würde. In Wien erlebe ich das auch, ja, unterschiedliche Bezirke, die ganz schlimm, es ist wirklich für mich einer der schlimmsten Aufgaben, die man derzeit haben könnte, SPÖ-Chef in Österreich zu sein. Okay. Und ich glaube, dass
der Finanzminister in der nächsten Bundesregierung
auch diese persönlichen Werte, die vom Bundeskanzler sehr gut sind. Und deswegen bin ich felsenfest überzeugt, dass die SPÖ abgeschlagen am dritten Platz landen wird. Die Stimmen, wo sie hingehen, ja, sicher einige auch zu Grün. Und dass der nächste Bundeskanzler deshalb Karl Nehammer wieder heißen.
Vielleicht schauen wir uns noch bei der Sonntagsumfrage an, wen würden Sie direkt zum Bundeskanzler wählen? Und da bekommt Herbert Kickl 21%, das ist also damit deutlich unter den Werten der FPÖ. Karl Nehammer ist bei 27%, also über den Werten der ÖVP beliebter als seine Partei. Andreas Babler ist bei 17, gut, auch die SPÖ ist nur bei 21%. Also da ist der Unterschied nicht so groß, aber da muss man sich schon sagen, da ist Herbert Kickl schon der, wo der Unterschied zwischen, wen würden Sie, also die Partei deutlich höher liegt als er als Person. Ist das auch für die Wechselwähler oder für die ehemaligen Kurzwähler, die sich jetzt noch entscheiden zwischen ÖVP und FPÖ, ein Kriterium, nicht die FPÖ zu wählen?
Zuerst einmal muss man sagen, da ist jede Umfrage unterschiedlich. Bei der Konkurrenz ist der Herbert Kickl auf 29% in der Kanzlerfrage.
Nirgends ist auf
29%. Bei Ö24 ist auf 29% und sogar über dem Parteiwert. Die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen. De facto wählen aber die Menschen eine Partei bei einer Nationalratswahl und nicht eine Person. Das ist so. Direktwahl gibt es nur beim Bundespräsidenten.
Einspruch, Widerspruch.
Und sicher, ja, ich kann es gerne am Salzamt.
Nein, bei mir nicht am Salzamt.
Aber de facto ist es so, die Leute wollen die FPÖ und nicht in Herbert Kickl. Der Herbert Kickl ist ein guter Kandidat, für viele auch eine Motivation oder der Grund, die FPÖ zu wählen. Wie gesagt, Ö24 vor ein paar Tagen, Herbert Kickl Nummer 1 in der Kanzlerfrage, vor dem Nehammer, Wert von 27% für einen amtierenden Kanzler ist so oder so erschütternd eigentlich. Und am Ende des Tages, so wie ich es vorher gesagt habe, es wird ein Spin für uns entstehen, weil alle, die jetzt auf den Migrationszug aufspringen, haben einfach ein Glaubwürdigkeitsproblem. Die Migration ist und bleibt das Thema bis zur Wahl und darüber hinaus. Ich glaube, was du gerne das Klima als das Thema hättest, Hans, das wird es nicht spüren. Das ist für die Menschen am wichtigsten und das vertreten einfach wir am glaubwürdigsten. Wenn jetzt eine Partei nach der anderen sagt, naja, es ist eigentlich wirklich ein Thema, da sollte man sich was überlegen, glaubwürdig besetzt ist das Thema nur von uns und das wissen die Menschen und dementsprechend wird auch die Wahl gut für uns als FPÖ ausgehen.
Also erstens glaube ich, dass es nicht ein Entweder-Oder ist, sondern ein Sowohl-als-auch. Es ist mehr thematisch und für jeden ist natürlich ein anderes Thema das Wichtigste. Aber wo ich da wirklich widersprechen muss, ist, natürlich wählen Menschen auch Persönlichkeiten oder man wählt jemanden wegen einer Spitzenkandidatur. Das sehen wir, haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Also ich will jetzt nicht, natürlich hat der Sebastian Kurz viele Menschen haben ihn Kurz gewählt, die vielleicht sonst FPÖ gewählt haben und jetzt wieder FPÖ wählen, also ganz eindeutig.
Und in der jetzigen Thematik und die Chart nur mal einspielen und schauen, wo der Kugel liegt.
Ja schon, aber
nein,
ja,
haben in der jetzigen
Thematik und das ist vielleicht was schon einmal spannend ist und ich sage das wirklich wertfrei. Der Nehammer hat viel bessere Werte wie seine Partei, Kickl schlechtere Werte wie seine Partei und ich bin mir sicher, dass es dann sicher noch einige Leute gibt, die vielleicht FPÖ gewählt haben, aber dann Nehammer wählen. Ich möchte auch sagen, zum Beispiel die Beate Meinl-Reisinger hat extrem gute Werte persönliche, also viele Menschen, die jetzt die Neos wählen, wählen sie wegen der Spitzenkandidatin und ich bin sicher, dass viele Leute, die auch ÖVP wählen, wegen einem Spitzenkandidat wählen und natürlich spielt das eine Rolle, immer spielt das, in jeder Wahl spielt das eine Rolle. Spannend ist nur, wie am Schluss die Auswirkungen sind und wie stark die Auswirkungen sind, aber eine Rolle spielt das, ganz sicher.
Der große Unterschied ist ja noch, bei einer Nationalratswahl weiß man ja nicht, wie lang der Kanzler oder der Spitzenkandidat noch im Amt ist. Also gerade bei der ÖVP, der ja Nehammer ist ja nie gewählt worden. Der, wo jetzt de facto die dritte Wahl gewählt wurde, in Sebastian Kurz, der hat 37% eingefahren als Kanzlerkandidat, als Spitzenkandidat. Dann hat es ein paar Monate den Herrn Schallenberg gegeben, der ist zum Glück relativ rasch draufgekommen. Er ist zu schwach für dieses Amt. Und dann ist eh noch mit der Herr Nehammer überblieben, der hingeschrien hat oder bei Reise nach Jerusalem zu langsam einen Sessel gefunden hat und dann war er auf einmal Kanzler.
Der Parteivorsitzer, der wird von einer Bevölkerung
gewählt, sondern wird von der Partei gewählt. Wählen die Leute bei einer Nationalratswahl eher eine Partei und die Themen und ein Programm. Und bei der FPÖ weiß man, egal wer vorne steht, ja, das ist unser Programm. jetzt, wenn irgendwer näher haben will, der kann in 2 Monaten weg sein.
Oder kein Widerspruch, wenn du eher sagst, bin ich bei dir, aber das auszuschließen und den Faktor Persönlichkeit sollte man nicht auch sagen.
Was wir noch abgefragt haben, ist, weil diese Diskussion ja doch schon heftig geführt wurde über die letzten Jahre, kann man fast schon sagen, soll der Bundespräsident an der gelebten Tradition festhalten? Das ist ja im Bund nicht rechtlich verbindend, so vorgesehen, in den Ländern schon. Daran festhalten, dass die stimmstärkste Partei den Regierungsbildungsauftrag einmal erhält. Ob sie da eine Mehrheit findet, ist etwas anderes. Und da haben 55% der Befragten gesagt ja, 19% nein oder eher nein und 12% war es einfach egal und 11% wissen es nicht. Also doch eine relativ überraschende Mehrheit dafür, dass man diese Tradition beibehält. Herr Sinovic, es ist aber Alexander Van der Bellen. Wir haben das auch abgefragt, wie das bei den Grünwählern ist. Und da ist lustigerweise deutlich weniger Zustimmung dazu, dass man das weiter aufrechterhalten sollte, sondern da ist es 50-50. 50% sind dafür, 50% sind dagegen. Van der Bellen war ein grüner Spitzenpolitiker, bevor er Bundespräsident geworden ist. Überrascht Sie das, dass doch so viele Leute sagen, man sollte diese Tradition fortsetzen?
Nein, überrascht bin ich nicht, weil Menschen gewöhnen sich und Traditionen sind da, um fortgesetzt zu werden. Und deswegen, aber ich erlebe es gerade in Frankreich, dass es nicht passiert. Also dadurch auch sehr viel Unruhen und Demonstrationen. Lange wird das Thema natürlich nachgedacht. Ich weiß natürlich, dass entscheidend ist, dass egal wer den Regierungsauftrag erhält, er muss sich Mehrheiten suchen. Deswegen hätte ich keine Angst, der stärksten Partei einen Regierungsauftrag zu kriegen, weil wenn es keine Mehrheiten gibt, dann sind es die Nummer 2 und 3 und 4, keine Ahnung, die dann vielleicht eine Regierung bilden. Für mich wäre das Thema nicht, ich würde das nicht so zuspitzen und ich würde, wenn sich herausstellt, so wie es derzeit ausschaut, dass keiner die Nummer 1 in einer Regierung haben möchte, ist es relativ irrelevant, weil die Regierung dann so und so anders ausschauen wird und ich bin überzeugt, sie wird anders ausschauen, ohne Blau nämlich, bin überzeugt, dass Schwarz-Rot da die Idee ist.
Ich weiß nicht, wie du jetzt auf keiner kommst. Ich denke, 28-30% wollen die FPÖ in einer Regierung haben und das ist nicht keine, sondern das ist wahrscheinlich die relative Mehrheit der österreichischen Wähler. Wie dann damit umgegangen wird, wird sich zeigen.
Also Sie sind eher dafür, dass auch die stimmstärkste Partei den
Regierungsauftrag bekommt. Ja, klar. Das ist irrelevant. Auch wenn der Kicker jetzt einen Regierungsauftrag bekommt,
wird er nicht irrelevant.
Nein, jeder nicht Regierungschef.
Das ist an den Umsausen in Österreich, das hat Tradition. Das ist aber gelebte Praxis. Der Erste kriegt dann einmal einen Regierungsauftrag und dann soll er schauen, ob er eine Regierung zustande bringt und dann redet man weiter. Schauen wir, ob schon
der Herr Bundespräsident in Österreich geben, wo der Bundeskanzler wird. Wie heißt das? Das lege ich mich hundertprozentig fest und das ist jetzt nicht so
gut. Ja, wird man machen dessen?
Ja, sehr gern.
Ich gehe mit, weil okay. Ich werde nicht mit. Ich habe auf jeden Fall den Vorteil, ich kann hier nichts verlieren. Was wir auch abgefragt haben, was finde ich ganz interessant ist, wahrscheinlich auch vor allem in Richtung ÖVP, ist die ÖVP ihrer Meinung nach in ihrer politischen Ausrichtung mehr in die Mitte und damit weiter nach links gerückt und das sagen 32% ja, aber deutlich mehr, nämlich 46% sagen eher nein. Herr Senovic, sind Sie die ÖVP mehr in der Mitte?
Also eindeutig nein in meinem Fall.
Also eigentlich ja in der Zeit, in der Sie mit Ihnen, mit den Grünen in einer Regierung war.
Ich erlebe genau das Gegenteil, dass das Stimmenpotenzial im rechten Lager, dass natürlich die FPÖ größtenteils für sich gewinnt, dass man dort versucht, so gut wie möglich abzunaschen und wegzuholen. Und ich habe eher das Gefühl, die ÖVP bewegt sich eher nach rechts, weil sie ganz pragmatisch dort ihr größeres Stimmenpotenzial vorsieht. Und deswegen werden die rechten Themen leider in der ÖVP immer stärker.
Ich finde es ein bisschen anders. Also die ÖVP hat jetzt 5 Jahre lang linke oder grüne Politik gemacht. Und so wie man es gewohnt ist, weil es merken halt, nein, da könnte man noch ein paar Stimmen erhaschen, blinken sie kurz vor den Wahlen wieder rechts und werden nach der Wahl wieder links abbiegen. Das müssen die Wähler auch wissen. Wenn ich die ÖVP wähle, werde ich eine Koalition vermutlich mit den Roten, Pinken oder Grünen bekommen am Ende des Tages. Und das wollen jetzt nicht unbedingt alle ÖVP-Wähler. Darum noch einmal die Mitteilung, passt auf, was wird. Weil ihr kriegt ganz was anderes, als was euch versprochen wird. Das war schon bei der letzten Wahl so. Man hat die ÖVP oder den Sebastian Kurz nicht gewählt, um schon gar nicht um eine türkis-grüne Regierung zu bekommen. Das wollten die wenigsten. Ich habe gestern eine Umfrage gesehen, das wollen noch 3% der Österreicher türkis-grün. Also de facto kein Mensch mehr will diese Regierung, weil sie so schlecht abgeliefert hat, 5 Jahre lang. Es ist so. In weiterer Folge, das wird halt ein bisschen eng für diese Partei. Und der Nehammer ist halt so, er kündigt an, ich habe schon oft gesagt, er kündigt Maßnahmen an, es ist nichts passiert. Und die Leute glauben nichts mehr. Und er hat das Glaubwürdigkeitsproblem, er kann jetzt noch was sagen und ich weiß nicht, da kann er noch einmal nachlegen. Die können noch 50 Mal sagen, sie machen die Grenzen dicht, jeder Österreicher weiß, die werden es nicht machen, die werden es nicht schaffen. Also, die sagen, die machen nur das, was die Wähler jetzt hören wollen und am Ende des Tages spielen sie eh wieder links an. Das ist.
Wo ich bei dir bin, das ist ja quasi auch der USP der Grünen. Wenn man eine nachhaltige Klimapolitik will, gibt es keine Alternative, grün zu wählen. Da kann man nicht rot-schwarz oder schon keine blau wählen, geht halt nicht. Wenn man was anderes will, wählt man halt diese Form. Also das ist ja eine relative Stärke von uns, dass wir uns ganz klar positionieren, als Einzige ganz klar positionieren, nämlich niemand anderer macht das sonst. Dass das noch zu wenig sehen, macht mich auch traurig, bin ich bei dir. Nicht bei dir, aber das sehe ich so. Aber nach wie vor glaube ich, dass das der richtige Weg ist, dass wir uns ganz klar positionieren, im Gegensatz zu allen anderen, die sich da ums rechte Lager gerade kämpfen.
Vielleicht ganz kurz noch zur Diskussion Karl Nehammer gegen Andreas Babler, also der Bundeskanzler gegen den früheren Oppositionsführer. Mittlerweile ist es ja nicht mehr wirklich, weil er ist nur mehr die Nummer 3. Das war ja ein Duell, das schon sehr, sehr emotional und sehr aggressiv gewirkt hat. Man hat ja zum Teil auch, finde ich, nicht mehr verstanden, genau wer da jetzt was gesagt hat. Und es ist Andreas Babler doch irgendwie gelungen, Karl Nehammer da aus der Reserve zu locken. Das war jetzt nicht sehr staatsmännisch auch, wie das gewirkt hat. Ist ja immer dieses Gespenst, lassen Sie mich mal so sagen, dieser Koalition Schwarz-Rot-Neos im Raum, wenn man die beiden gestern gesehen hat, muss man ehrlich sagen, wie die das machen wollen, ist jetzt nicht ganz
Also genau das habe ich mir auch gedacht, wie die zwei zusammenarbeiten sollen, ist mir ein Rätsel. Also ich habe wirklich, ja, positiv formuliert, hohe Emotionen, aber ich habe teilweise einen Zorn und einen Dings gespürt, wo man dachte, bist du deppert, die zwei müssen sie mal finden, es ist wirklich nicht leicht für zwei so.
Ja, es war extrem
emotional. Es waren wie Magneten, die sich abstoßen. Ja. Ich weiß nicht, wie die das machen, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ich weiß natürlich, in der zweiten, dritten Reihe funktioniert das bei denen immer gut.
Ja,
Schwarz und Rot und so. Ne? Ist gewachsen, Gewerkschaft und Wirtschaft und so. Aber in der Spitze ist das eine Herausforderung. Und noch dazu, wenn dann ein dritter Player ins Spiel kommt, so wie es ausschaut, wird man einen dritten Player brauchen. Sehr schwierig, weil einerseits natürlich soll es Neos sein, dann werden sie vielleicht die Roten decken, naja, dann steht es 2-1, weil da ist ein Neos schwarz und gegen Rot. Soll es grün sein, werden sich das vielleicht die Schwarzen denken, Rot-Grün wieder näher. Mhm. Also ganz schwierig werden diese Gespräche sicherlich werden.
Wir haben sie gesehen.
Also Kanzlerleg war das von beiden nicht, dass der Babler, glaube ich, in seiner Verzweiflung probiert, irgendwie so gekünstelt Emotionen reinzubringen, um noch irgendwas zu
bewirken
oder einen Spin reinzubringen. Naja, auf jeden Fall so einen, wollen die Leute auch nicht, dass Kanzler da gleich nur herumschreit. Dann Nehammer hätte sie aus meiner Sicht nicht so aus der Content aufbringen
lassen. Das muss man aber zugeben, das ist dem Andreas Babler dann schon gelungen, wenn das sein Ziel war, weiß ich nicht.
Genau, weil die Statue gegen die Mainreisinger etc.
war dann
Nehammer sehr souverän
ruhig.
Und da war er doch dann, ja.
Man spürt, sie mögen sie wirklich nicht.
Das hat der Babler geschafft. Die zwei wollen sie sicher nicht. Braucht man nicht reden. Ich glaube, die Diskussion stellt sich aber nicht nach der Wahl, wenn die zwei wirklich irgendwann in eine diese Parteien verhandeln würden. Wird es den Herrn Babler mit ziemlicher Sicherheit.
Ich glaube, dass die Verlierer der beiden, also der Nummer 3 ist,
das schon schwer. So wie du gesagt hast, zweite, dritte Reihe natürlich über Wirtschaftskammerseiten etc., da wird schon daran gearbeitet, auf allen Ebenen, dass die zwei wieder zusammenfinden. Die ehemals große
Koalition,
da ist das dann im Endeffekt egal und ich gehe davon aus und unser Herbert Kiegel ist souverän, der wird sie weder von dem noch von dem aus der Fassung bringen lassen.
Ist er spannend. Also ich glaube, wenn der Abstand zwischen 2 und 3, egal wer dann Dritter wird und wenn der dritte Platz wird sehr schwer haben, dass die, der dritte Platz, dass das noch diese Person ist, die wir heute sind.
Jetzt obwohl, so einfach mit den neuen Statuten der SPÖ das wird es nicht sein, das dass man Andreas Babler jetzt den, den SPÖ-Vorsitz wieder wegnimmt, weil auch da braucht er jetzt wieder befragt. Also es ist schon deutlich schwieriger geworden, ja, da den Vorsitzenden wieder.
Aber man muss schon sagen, also wenn die, ich spekuliere jetzt, wenn die SPÖ unter 20% fällt und deutlich Dritter wird, Statuten hin oder her hat es jeder Parteivorsitzende dann wirklich sehr, sehr schwer, weil dann natürlich alle Länder und Organisationen dann schon den Druck erhöhen. Also das ist dann nicht also leicht.
Freiwillig zurückzutreten.
Ja, sagen wir es mal so, also loswerden natürlich wäre das mühsamer, aber wie oft hat eine Partei ihren ist eine Partei ihren Obmann losgeworden? De facto ist immer so Praxis, die treten eh von alleine zurück, weil ihnen gesagt wird, schau, das geht sich einfach nicht mehr aus.
Klar, du alle Landesorganisationen, alle Teilorganisationen mit dir reden dann.
Mit dir gewinnen wir keine Wahl. Also auch, bitte so im Sinne der Partei, geh, aber geh mit Gott,
de facto. Aber sollte es umgekehrt sein, sollte die ÖVP Dritter sein, abgeschlagen, blödes selber schickt, sondern durch den
Mittelpunkt.
Ja, das mag sein, nur dass so schaut zur Zeit, muss man sagen, wirklich kennen sich.
Ich habe mir letzte Woche auch noch eine kleine Anekdote angeschaut, Job gegen Wiesenthaler, und mir tut der
du für Fernsehsender
der, schaust. Ja, da bin ich ein Politiker.
Weißt du.
Und ich habe mir das angeschaut, mir tut der Job, ich bin schon leid, dass er das noch irgendwie verteidigen muss, was seine Partei da abliefert. Und dann hat er letzte Woche noch gesagt, naja, also er probiert es noch einmal einen Spin und eine Bewegung reinzubekommen, der Andi Babler, und der hatte einen Auftritt in Wien und da hat er bei denen, die dort gewesen sind, sicher was bewirkt. Also das heißt, da war kein Mensch dort und die fünf, die noch da gestanden sind, die werden einem Applaus geklatscht haben. Aber wir haben schon gesprochen, die haben nicht einmal einen Wahlkampfauftakt zusammengebracht, weil die abgestochen wurde. Also ich glaube, für die Bäume wachsen für die SPÖ nicht in den Himmel.
Macht den Eindruck zurzeit, muss man ehrlicherweise sagen. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Ja. Wir werden das sicher noch öfter diskutieren. Wir werden uns auch noch die anderen Duelle anschauen. Auch natürlich noch recht spannend dann Herbert Kickl gegen Karl Nehammer. Ja, und Werner Kogler hat auch noch einiges vor sich.
Das wird dann auch
spannend.
Werner Kogler nicht, aber ich glaube, das wird einfach Nehammer gegen Kickl, das wird das Kanzlerduell sein und das wird, das merkt man, die höchste Einschaltung.
Wo dieses ORF-Format, muss ich sagen, sehr kurz ist. Man hat da immer den Eindruck, dass die eigentlich mit den Themen nicht durchkommen. Weil das Migrationsthema war ja auch jetzt bei Babler, Nehammer, ist das ja wieder nicht zur Sprache gekommen, was mich ein bisschen überrascht hat, weil der ÖVP, ich meine, da werden sie mir jetzt gleich wieder nicht recht geben, aber trotzdem, die ÖVP hat zumindest dieses Asyl- und Migrationsthema sehr häufig. Jetzt kann man sie dann glauben oder nicht, aber sie haben schon eine ganz klare Positionierung und auch der Innenminister rückt immer wieder aus, ne, und sagt, wie er das jetzt gerne hätte. Aber man muss sagen, die SPÖ hat ja eigentlich keine Positionierung und Andi Babler hat eigentlich auch diese Konfrontation nicht genützt, um einmal die SPÖ in Richtung Migration zu positionieren. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil die Leute, glaube ich, die ihn wählen
würden. Hat mich nicht überrascht, weil sie natürlich intern
ja, aber irgendwann muss er ja sagen, was wir es machen, wie das tut ja nichts.
Aber ist schwierig natürlich für einen SPÖ-Vorsitzenden, weil bei einer Partei, die so unterschiedliche Meinungen hat,
innerhalb der Partei. Naja, wenn du gar nichts mehr sagen kannst zu dem Thema und immer versuchst, das Thema zu vermeiden, das ist eigentlich das Nummer 1 Thema in einer Wahl. Das
ist ja im Grundsatzprogramm auch drin. Er spricht das nur absichtlich nicht an und das ist
ja der. Ja, aber ich glaube, das ist nicht richtig. Das ist, glaube ich, keine
gute Situation. Er hat so viele unterschiedliche Meinungen. Das ist ganz schwierig, weil immer jemanden verärgert in der eigenen Partei.
Trotzdem musst du eine Positionierung haben und die einzige Partei, die anscheinend gar keine, nicht du musst, eine Partei muss eine Positionierung haben, du hast eh eine. Aber die SPÖ hat zum Thema Migration nach außen hin
keine kommunizierte Meinung, zumindest jetzt aus diesen TV-Duellen würde man es nicht wissen.
Ich versuche das nicht zu verteidigen. Es ist einfach schwierig, dass so viele Flügel die unterschiedliche Meinungen haben, ja, und ich verstehe, dass man dann als Vorsitzender niemanden verärgern möchte, gar nichts.
Aber mir ist nur aufgefallen, ich habe gedacht, ob das sozusagen eine gute Idee ist und das Thema jetzt überhaupt nicht mehr anspricht, das weiß ich nicht. Ja.
Also ich finde es einen Fehler der SPÖ, aber der Babler wird schon die Gründe dafür haben. Was mir aufgefallen ist, was ich gerade angesprochen habe, es ist eh relativ kurz gefasst, das Format. Und
sehr gut, finde ich, ja.
Ist ja dreiviertel Stunde und das war's dann.
Aber da kommt auch noch was weg durch diese Intros, die sie da
das
haben.
Also das ist eigentlich
reine Redezeit.
Zum Glück haben wir hier genug Zeit. gerade unter dem Aspekt, dass wir eh nur eine Dreiviertelstunde haben, hat es mich verwundert, dass bei Meindl-Reisinger gegen Nehammer es eine knappe Viertelstunde nur um den Herbert Kiek
ging. Ja, das stimmt, das habe ich auch
gemacht. Das wird vielen aufgefallen sein.
Ich bin sehr viel Präsenz für Herbert Kiek, eigentlich fast so eine.
Ich habe mir gedacht, ja, bitte weiter so. Also wann geht es vor, statt dass sie erklären den Menschen am Fernsehapparat oder am Handy, wo sie es anschauen, warum soll ich den EOS oder die ÖVP wählen, reden die zwar über den Kickl. Also für
ich habe es auch, nicht sehr, also für die beiden nämlich weniger Zeit.
Der rosa Elefant im Raum, der immer da ist. Und
wir haben jetzt leider auch keine Zeit mehr, aber es gibt ja nächstes Mal, ich darf mich herzlich...
Nein, auf uns Abendessen wäre das Zeit, ja.
Ich bin auf jeden Fall dabei, mir ist das ganz wurscht, wer das zahlt. Also freue mich aufs nächste Mal und möchte mich bei Ihnen herzlich fürs Kommen bedanken, bei Ihnen darf ich mich fürs Zuschauen bedanken und freue mich auf nächste Woche.